Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung befasst sich mit Transfergesellschaften. Dazu begrüße ich sehr herzlich meinen Gast im Studio, den Unternehmensberater Peter Behrendt aus Frankfurt. Am Mikrofon begleitet sie die für diese Sendung verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Wenn Firmen ins Straucheln kommen und Personal abbauen müssen, dann hört man immer wieder in der Presse, dass für die Mitarbeiter eine Transfergesellschaft eingerichtet wird. Man hört aber auch andere Begriffe, zum Beispiel Qualifizierungsgesellschaft, Auffanggesellschaft oder BEE, was bedeutet betriebsorganisatorisch eigenständige Einheit. Schon an dem Begriffswirrwarr sieht man, so ganz einfach scheinen die Zusammenhänge nicht zu sein. In der heutigen Sendung wollen wir dieses Themengebiet ansehen. Was ist eine Transfergesellschaft? Wie erfolgreich sind diese Gesellschaften? Und wie ergeht es dort den Mitarbeitern? Doch erst einmal der Reihe nach. Die rechtliche Bezeichnung einer Transfergesellschaft lautet betriebsorganisatorisch eigenständige Einheit, kurz BEE, und hat die Grundlage im Sozialgesetzbuch 3 und hier speziell bei den Transferleistungen. Wie kam es denn zu den Transfergesellschaften?
Die Transfergesellschaften haben ihren Ursprung in den 70er, 80er Jahren. Zu der damaligen Zeit ging es im Wesentlichen darum, Menschen in eine Beschäftigungsgesellschaft zu bringen und sie vor der Arbeitslosigkeit zu bewahren. In den 80er, 90er wurde dann aus der passiven eine aktive Arbeitsmarktpolitik mit Qualifizierungsziel und auch mit Wiedereingliederungszielen. In den 90er Jahren schlug das Pendel wieder um. Die sogenannten ABS-Gesellschaften bildeten sich heraus, das waren die eigentlichen Vorläufer der heutigen Transfergesellschaften. Sie entstanden auf dem politischen Hintergrund der Wiedervereinigung, wo aufgrund des Strukturwandels sehr viel Arbeitslosigkeit entstand und die Bundesagentur entlastet werden sollte. Das heißt, es ging im Wesentlichen darum, die Menschen unterzubringen und sie vielleicht auch aus den Arbeitslosenstatistiken herauszubekommen. Es waren blühende Landschaften versprochen. Und da passten nicht unbedingt steigende Zahlen von Arbeitslosen. Erst Ende der 90er Jahre entstanden die heutigen Transfergesellschaften. Klares Ziel wurde mit Einführung des Sozialgesetzbuchs 3 die Vermittlung. Alle anderen Ziele, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, wurden diesem untergeordnet. Das heißt, Vermittlung stand deutlich an erster Stelle. Und das sollte, wenn es eben ging, so schnell wie möglich gemacht werden.
Vermittlung wieder in den Arbeitsmarkt.
Da war von Qualifizierung, wenn dann nur am Rande, die Rede, so nach dem Motto schnelle kleine Maßnahmen, die eben die schnelle Vermittlung dann in den ersten Arbeitsmarkt fördern. Das war sicherlich der Wunsch der Bundesagentur und steht auch so im Gesetz. Auf der anderen Seite stehen aber die Sozialpartner, die auch aufgrund der Erfahrungen, die in den 70er, 80ern schon gemacht wurden, eher andere Wünsche hatten, nämlich eine soziale Begleitung der Menschen, die in die Arbeitslosigkeit fallen. Qualifizierung, die einen möglichen Umstieg von der Beschäftigung, die sie in der Vergangenheit hatten, in ein neues Beschäftigungsfeld ermöglichten. Ein Nachdenken über das, was geschehen war in der letzten Zeit, teilweise auch Trauerarbeit. Es war gewünscht, dass man sich um die Menschen kümmerte und nicht nur einfach versuchte, sie schnell wieder zu vermitteln. Das war so die Geschichte dessen, was wir heute vorfinden. Das Gesetz ist so geblieben, aber die Sozialpartner haben dafür gesorgt, dass Theorie und Praxis ein wenig anders laufen. Wenn heute über eine Transfergesellschaft nachgedacht wird, spielen die Sozialpartner eine wesentliche Rolle. Betriebsräte und Gewerkschaften verhandeln mit dem Arbeitgeber über Transfersozialpläne. Und dort wird eben festgelegt, was für die Menschen alles getan werden kann und soll. Insofern ist zwar die Vermittlung nach wie vor oberstes Ziel, aber es hat sich in der Praxis gezeigt, dass die Qualifizierung, das Nachdenken, das Kümmern eine ebenso große Rolle spielen. Und das hat auch wesentlich damit zu tun, was die einzelnen Transferträger vielleicht im Angebot haben und den ehemaligen Mitarbeitern eines Unternehmens, die jetzt in die Transfergesellschaft kommen, anbieten können.
Das ganze Konstrukt wurde nicht besonders geradlinig eingeführt. Es ist recht komplex und scheint mit Problemen behaftet zu sein. Welche Probleme haben sich ergeben?
Einmal natürlich die Probleme, dass die unterschiedlichen Sozialpartner auch unterschiedliche Ziele hatten. Die Bundesarbeitsagentur in erster Linie die Vermittlung. Die Arbeitnehmerseite sicherlich viel mehr die Interessen der Arbeitnehmer im Vordergrund hatten und ganz wesentlich eben auch die sozialpolitische Komponente nicht in den Vordergrund, aber wenigstens gleichbedeutend betrachtet sehen wollte. Und witzigerweise die Arbeitgeber auch. Weil die Arbeitgeber versprachen sich eine ganze Menge davon, solche Transfergesellschaften zu gründen. Einmal ein Imagegewinn, dass man eben zwar Personalabbau betreibt,
aber nicht entlässt.
Eben womöglich sozial abgefedert. Zumal die Arbeitgeber ja nun auch eine nicht unbeträgliche Summe Geldes in die Transfergesellschaft stecken müssen. Ja, und insofern wollten sie eben nicht nur die schnelle Vermittlung haben, sondern auch durchaus die Menschen natürlich in großer Zahl auch dazu zu bringen, in die Transfergesellschaft einzutreten. Und wenn nur die Vermittlung im Vordergrund steht, könnte es durchaus sein, dass viele sich es überlegen, überhaupt in die Transfergesellschaft zu gehen.
Ist denn der Eintritt in die Transfergesellschaft dann auf freiwilliger Basis oder?
Der Eintritt ist immer freiwillig. Wobei es einen kleinen Druckpunkt gibt. Viele Arbeitgeber entschließen sich, eine Transfergesellschaft zuzulassen, zu gründen und zu finanzieren, unter der Maßgabe, dass bei Weitem der größte Teil der Menschen, die ansonsten entlassen würden, tatsächlich in die Transfergesellschaft eintreten. Es ist klar, die Arbeitgeber wollen es natürlich vor allen Dingen auch, um Kündigungsschutzklagen zu vermeiden. Wenn ich jetzt auf ein Unternehmen wie Praktiker zu sprechen komme, wo von 15.000 Beschäftigten, die entlassen wurden, ungefähr 10.000 berechtigt waren, in eine Transfergesellschaft zu gehen und dass dann der Wunsch war, dass auch 80% mindestens in die TG gehen, dann hat das natürlich damit zu tun, dass ansonsten so viele Kündigungsschutzklagen zu erwarten waren, dass sich womöglich das ganze Instrument nicht mehr lohnt. Aber das hat auch locker geklappt. Es sind ungefähr 8.000 letztlich in TG gegangen. Es waren aber sogar eine höhere Bereitschaft da.
Als die Firma Siemens in den Jahren zwischen 2003 und 2009 Personal über die BEEs abgebaut hat, war die Firma nicht gerade pleite. Im Gegenteil, Siemens erzielte Rekordergebnisse, daher gab es auch zeitweise gleichzeitig weit über 1.000 offene Stellen in Deutschland. Wieso gibt es für profitable Firmen Geld über Transfer-Kurzarbeitergeld?
Das ist wirklich eine ganz interessante Frage. In der Zeit gab es ja auch einen anderen Fall, Opel, der dann auch über eine Fernsehsendung sehr publik gemacht wurde und wo es ja auch diesen Skandal gab, wo ich würde mal sagen, eine Zeit lang der Optimismus, der Stand umschwenkte und es sehr viel Kritik gab in Bezug auf die Einführung von Transfergesellschaften. Das hat aber auch damit zu tun, sowohl bei Opel in Bochum als auch bei Siemens. Es gab ein politisches Interesse an den verschiedenen Orten, solche Maßnahmen durchzuführen. Bei Siemens gab es ja auch eine eigene Transfergesellschaft, was heute so auch nicht mehr denkbar wäre.
Bei den Siemens-Abbauwellen wurde die Befürchtung geäußert, die Beschäftigungsgesellschaft sei nur eine geschönte Rutschbahn in die Arbeitslosigkeit. Hat sich das bestätigt?
Das hat sich sicherlich nicht bestätigt. Der Ansatz, klar, man verlängert den Zeitraum, bis die Menschen tatsächlich in die Arbeitslosigkeit fallen. Aber in Wirklichkeit, würde ich behaupten, ist es über Transfergesellschaften gelungen, viele Menschen tatsächlich wieder in den ersten Arbeitsmarkt zurückzubringen. Ich nehme das Beispiel Praktika, das ja sicherlich das größte Transferprojekt in der Bundesrepublik Deutschland bisher war. Hier ist es gelungen, in einer relativ kurzen Zeit, die Laufzeiten der Transfergesellschaft waren zwischen 3 bis 6 Monaten, je nach Betriebszugehörigkeit, eine Vermittlungsquote von über 60% zu erzielen, in einem Markt, nämlich dem Baumarktsegment, von dem viele behaupteten, hier musste sowieso eine Marktbereinigung stattfinden und eigentlich würden die Menschen nicht mehr gebraucht. Und da eine Vermittlungsquote von über 60% hinzukriegen in der Zeit, ist schon, denke ich, eine gewaltige Leistung.
Transfergesellschaften zu gründen, ist bei Großpleiten und Werksschließungen bzw. Standortschließungen mittlerweile an der Tagesordnung. Bundesweit gibt es bereits Hunderte an Dienstleistern, die den Unternehmen bei der Umsetzung helfen. Die Mitarbeiter werden bei den jeweils gegründeten Transfergesellschaften bis zu einem Jahr lang geparkt, qualifiziert, gecoacht und zu neuen Arbeitgebern vermittelt. Im Idealfall. Wie erfolgreich diese Gesellschaften sind, darüber sprechen wir nach der Pause mit Peter Behrendt.
Politik ist nur der Spielraum, den die Wirtschaft ihr lässt. Dieter Hildebrandt.
Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Transfergesellschaften. Mein Gast im Studio ist der Unternehmensberater Peter Behrendt von Weida AG. Wir haben darüber gesprochen, welche Grundlagen eine Transfergesellschaft hat und welche Probleme ausgelöst wurden. Trotzdem gibt es nun seit gut 15 Jahren Transfergesellschaften, allerdings in den verschiedensten Konstellationen. Die Aufgabe von Transfergesellschaften ist es, Personal zu vermitteln und gegebenenfalls auch weiter zu qualifizieren. Deswegen werden diese Gesellschaften auch Qualifizierungsgesellschaften genannt. Was haben die Arbeitgeber davon?
Es ist tatsächlich so, dass sie auch vielfach Qualifizierungsgesellschaften genannt werden. Ist aber eigentlich der falsche Begriff. Transfergesellschaft, es geht im Wesentlichen darum, die Menschen zu vermitteln in den Arbeitsmarkt. Wenn ich über Qualifizierung rede, so gilt es in erster Linie, die Menschen zu qualifizieren mit dem Ziel, sie wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Es ist nicht förderlich, eine irgendwie geartete Qualifizierung durchzuführen, die man dann vielleicht später für irgendeine berufliche Änderung gebrauchen könnte. Außerdem hat sich in der zweiten Hälfte 2014 grundsätzlich geändert. Bis dahin war es möglich, dass die Bundesagentur aus ESF-Mitteln einen beträchtlichen Teil der Qualifizierung förderte. Beispiel Praktika, wo durch den Arbeitgeber lediglich ein kleiner Betrag für die Qualifizierung bereitgestellt werden konnte, nämlich 200 Euro pro Teilnehmer. Und was man mit 200 Euro machen kann, können Sie sich vorstellen, das kann nicht allzu viel sein. Das wurde erstmal dadurch besser, dass wir erreichten, dass eine Topflösung gebildet wurde. Das heißt, Menschen, die die Mittel für Qualifizierung nicht in Anspruch nehmen mussten, da flossen die Mittel zurück in den Topf und es war dann möglich, denen, die vielleicht mehr Qualifizierung benötigten, auch mehr zukommen zu lassen.
Aber das heißt aber nur, dass wenn einer jetzt keine Qualifizierung braucht, ein anderer 400 genau. Euro bekommt.
Ja, so ist das. Aber es geht auch weiter. Durch ESF-Mittel sind diese 200 Euro aufgestockt worden durch die BA auf 1000 Euro. Das ist ja schon mal eine ganz andere.
Das klingt schon anders.
Ja. Das sieht anders aus, genau. Und wenn da viele rausfallen, jetzt muss man sich mal so vorstellen, es gibt, wenn es darum geht, Menschen, die in die Transfergesellschaft eintreten, diese zu vermitteln, mehrere Wellen. Es gibt einen Teil, je nach Region und je nach Qualifikation der Menschen, die in der Transfergesellschaft sind, sind es vielleicht 10-15% der Leute, die sofort vermittelt werden.
Job haben.
Die Mittel dieser Menschen fließen natürlich sofort in den Topf. Und dann gibt es eben auch eine Reihe, die die Mittel nicht benötigen. Manche Wünsche sind einfach. Wir haben Menschen in der Logistik, die wirklich nichts anderes wollen, als einen Staplerführerschein machen, was ich mir am Anfang nicht vorstellen konnte. Die aber wirklich gar nicht eine höhere Qualifikation sich auch gar nicht vorstellen konnten, da auch nicht rein wollten.
Und was kostet so ein Führerschein?
So ein Staplerführerschein ist zu erledigen mit, ich sag mal, einfach zwischen 150 und 200 Euro. Und wenn ich dann 1000 zur Verfügung habe, die BA hat mitgemacht in diesem Projekt, das machte sie nicht immer, nur es gibt keine Förderung durch ESF mehr. Es gibt auch keinen Ersatz. In Nordrhein-Westfalen gibt es die Möglichkeiten, durch Bildungsgutscheine oder Bildungschecks die Sache ein bisschen aufzupeppen. Ansonsten würde es tatsächlich nur noch die Möglichkeit, 200 Euro pro Person zu nehmen. Hier sind Transfergesellschaften in die Bresche gesprungen und haben aus ihrem eigenen Verdienst den Menschen mehr Geld zur Verfügung gestellt, so nach dem Motto, auch die, die später reingekommen sind, das waren jetzt Gott sei Dank nicht mehr so ganz viele. Und es ist denen versprochen worden, dass auch sie ein Anrecht haben auf 1000 Euro pro Person. Wenn ich so Beispiele nennen darf, es wurde eigentlich immer, wenn es möglich war, wenn ein Mensch eine klare Jobzusage hatte und die davon abhing, dass er eine bestimmte Qualifizierung bekommt, dann hat er die in aller Regel auch bekommen. Ein Beispiel, Führerschein für LKWs, der irgendwie 5.000 bis 6.000 Euro kostete, ist genehmigt worden, obwohl eigentlich nur 1.000 für die Person zur Verfügung standen. Solche Dinge sind nicht in der Masse, aber durchaus üblich gewesen.
Wer betreibt diese Transfergesellschaften?
Das sind Transferträger, die sich gebildet haben mit dem klaren Ziel, diese Leistung, nämlich Transfergesellschaften zu gründen und die entsprechenden Berater bereitzustellen, so gebildet haben. Die gibt es einmal nahe der Gewerkschaften und auch dann nahe der Arbeitgeber.
Gibt es verlässliche Statistiken, wie viel Personal aus diesen Transfergesellschaften vermittelt wurde?
Nein, das ist auch nicht so einfach. Es gibt Bemühungen, das aufzuarbeiten, hat aber mit der Situation des Arbeitsmarktes zu tun. In welchem Arbeitsumfeld befinde ich mich? Ich habe das Beispiel Praktika genannt. Also ein typischer Bereich Handel, wo wir eigentlich vermutet haben, es ist schwierig. Durch eine sehr gute Arbeit ist es halt gelungen, tatsächlich über 60% zu vermitteln. Es gibt Transferprojekte, von denen weiß ich, da sind es 30-40%. Aber ich persönlich kenne kein Projekt, wo es darunter geblieben ist.
In einer Transfergesellschaft werden die Leute ja betreut. Wie sieht denn die Betreuung aus? Wie viele Mitarbeiter betreut ein Betreuer? Gibt es da Regeln?
Ja, auch das sind wieder Regeln, die sich der einzelne Transferträger selbst gegeben hat. Es hat sich mittlerweile so als so ein Standard herausgebildet, bis zu 50 Mitarbeiter werden von einem Berater betreut. Wobei das auch durchaus anders sein kann. Ich nehme mal ein Unternehmen, das vielleicht 400 Mitarbeiter hat an einem Ort. Das könnten jetzt 10 Berater sein, die sich kümmern. Dann werden diese 10 Berater jeweils 40 Menschen zu betreuen haben. Aber diese Menschen haben unterschiedliche Ansprüche und die Berater unterschiedliche Kompetenzschwerpunkte. Der eine Berater ist vielleicht der gute Kümmerer. Der nächste ist vielleicht jemand, der in einem bestimmten Umfeld besonders gut vermitteln kann, weil er gute Kontakte hat zu diversen Arbeitgebern. Ein dritter ist wieder sehr gut, wenn es darum geht, zu prüfen, ob Selbstständigkeit ein Weg ist. Solche Dinge haben wir zum Beispiel jetzt speziell bei Weltbild erlebt, dass eine ganze Reihe von Buchhändlern noch überlegten, ob sie sich selbstständig machen. Eine Sache, die wir nicht unbedingt fördern, weil wir den Markt kennen und der ist nicht mehr besonders gut für den Einzelnen. Aber da geht es auch genau darum, dass nicht irgendein Berater sagt, das ist nichts für Sie, sondern dass man ganz fundiert sich damit auseinandersetzt. Und an der Stelle würden wir, wenn wir so viele Menschen einen Ort haben und viele Berater, auch eine Durchlässigkeit zwischen den Gruppen und den Beratern haben.
Qualifizierung ist bestimmt hilfreich, um einen neuen Job zu bekommen. Aber wie sieht es denn mit hochqualifizierten Fach- und Führungskräften aus? Womit werden beispielsweise Ingenieure qualifiziert? Wird denen ein Excel-Anfängerkurs übergestülpt, sowie den Sekretärinnen, die einen PowerPoint-Kurs bekommen, obwohl sie jahrzehntelang ihren Chefs Folien gepinselt haben?
Also, erstmal muss ich sagen, ich weiß, dass es durchaus solche Dinge gibt, dass auch Transfergesellschaften so ein Standardqualifizierungsprogramm haben.
Excel-Kurse.
Zum Beispiel Excel-Kurse oder Word-Kurse, ganz einfach Office-Kurse. Ein Transferträger, der was auf sich hält, macht das nicht. Das ist einfach so. Erstens, es gibt bei uns niemanden, der eine Qualifizierung antreten muss. Wenn jemand sagt, das will ich nicht, das kann ich nicht. Ich habe vorhin schon mal darauf hingewiesen, dass manche sagen, ich bin vor 30 Jahren zuletzt in der Schule gewesen, ich will
ja,
keine Qualifizierung.
Ja, umgekehrt sagt, der sagen wird, den Excel-Kurs kann ich selber halten.
Ja, eben, durchaus. Ne? Und dem dann sowas aufzwingen so zu wollen, wäre natürlich vollkommener Unsinn. Das machen wir nicht. Sondern wir versuchen schon, also wenn wir von Excel-Kursen reden, dass wir dann vielleicht so spezielle Dinge herausarbeiten, die wirklich noch was bringen, die jemandem weiterhelfen können. Sie haben die Frage angesprochen, was passiert mit Hochqualifizierten. Das ist manchmal nicht so einfach. Erstens sind Qualifizierungen in dem Bereich sehr teuer.
Ja, und langwierig.
Langwierig. Wir haben Transferzeiten nur, die bis höchstens zu einem Jahr gehen. Wir haben schon Sachen gemacht, dass wir mit den Menschen, die wir betreuten, so ein Agreement getroffen haben, dass wir einen Teil der Qualifizierungsmaßnahme, die die Menschen selbst wollten, einen Teil der Finanzierung übernommen haben. Auch mit dem klaren Versprechen und der schriftlichen Zusage natürlich, wenn wir Topflösungen hatten, Geld drin ist, dass wir dann zum Schluss auch so viel wie möglich ist, proportional auch auf diese Menschen dann noch verteilen. Sodass eine Reihe der Leute tatsächlich auch gesagt haben, okay, ich mache das, zahle ich vielleicht die Hälfte selbst und die andere Hälfte zahlt ihr. Und dann können wir sowas machen. Ansonsten sind da die Grenzen schon ziemlich eng. Und manchmal ist es auch so, dass man auf Beraterstrukturen trifft, die dann vielleicht auch am Ende sind und zum Beispiel einem Wirtschaftsjuristen nicht mehr unbedingt beraten können, wie denn seine berufliche Zukunft möglicherweise aussehen sollte. Und da trifft dann allerdings eine solche Möglichkeit, wie wir sie mit der Kooperation von 6 Transferträgern gefunden haben, dass wir über eine große Anzahl von Beratern verfügen, auch mit unterschiedlichen Kompetenzen, gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, also ich kann Ihnen als Berater da nicht helfen, aber ich habe einen Kollegen, der kennt sich da sehr gut aus. Wenn Sie das möchten, kann ich Sie zusammenführen und Sie können sich vielleicht 2-3 Mal treffen, um über Ihre Möglichkeiten zu sprechen. Also das wird durchaus gemacht, ist aber, muss ich ehrlich zugeben, eher die Seltenheit.
Da sind wir jetzt aber an dem Punkt. Die Firmen dequalifizieren ihr Personal, weil sie das Geld für interne Weiterbildungen einsparen. Und wenn das Personal dann nicht mehr passt, wird es entsorgt. Und über Transfer Kurzarbeitergeld soll es wieder an den Markt angepasst werden. Also die Kosten der Weiterbildung werden dann an die Allgemeinheit abgewälzt.
Man könnte natürlich so denken, auch als Unternehmen, und sagen, ich qualifiziere nicht, dann ist mein Personal irgendwann, kann ich es nicht mehr gebrauchen und dann werde ich es los über eine Transfergesellschaft, finde es weit hergeholt. Weil die Kosten, die ich dadurch habe, dass ich in eine Transfergesellschaft investiere, weil Transferkurzarbeitergeld ist ja nur der eine Teil. 60% oder 67% werden von der Arbeitsagentur bezahlt. Die meisten Transferprojekte stocken auf, oder da stockt der Arbeitgeber auf, ich sag mal einfach 80%. Es gibt, bei Praktika gab es 75%, bei Max Bar im gleichen Konzern 80%, bei Opel im Moment in Bochum gibt es 90%. Und sagen wir mal 80%, dann sind doch gewaltige Kosten, die der Arbeitgeber in diese Transfergesellschaft investieren muss, weil er ja alle Sozialbeiträge übernehmen muss, weil Kurzarbeitergeld der Arbeitsagentur enthält ja genau diese Bereiche nicht. Und da sage ich mal ganz einfach, wäre es wesentlich günstiger, wenn er seine Mitarbeiter direkt qualifiziert hätte und sie dann weiterbehält. Was anderes wäre es vielleicht, wenn man sagt, ich nehme jetzt die, die es nicht schaffen, die nicht mehr weiter qualifizierbar sind. Aber auch dafür wird in aller Regel keine Transfergesellschaft gegründet. Auch da ist der Aufwand wieder viel zu groß. Auch hier geht es wieder darum, wie verhält sich denn ein Betriebsrat im Unternehmen? Wie macht er denn mit? Wie sind die Gewerkschaften, vor allen Dingen in einem größeren Unternehmen, wo Gewerkschaften durchaus Durchgriffe haben? Also kleinere Gesellschaften, KMUs zum Beispiel, da ist es so, dass der Kenntnisstand über die Möglichkeit, eine Transfergesellschaft zu bilden, so gering ist, dass kaum irgendwo was ankommt. Wir müssen ja auch mal sehen, 2013 gab es, glaube ich, 15.000 Menschen in Transfer. Wenn man sich ansieht, wie hoch die Arbeitslosenquoten sind und wie viel in einem solchen Jahr tatsächlich umgewälzt wurden auf dem Arbeitsmarkt. Also ich sehe diese Gefahr, wenn dann in Einzelfällen, aber nicht als Massenphänomen.
Arbeitnehmer, die vom Personalabbau ihres Unternehmens betroffen sind, können in einer Transfergesellschaft aufgefangen werden und dabei von verschiedenen Maßnahmen profitieren. Die wichtigsten Leistungen einer Transfergesellschaft sind Beratung, Bewerbungstraining, kurzfristige Schulungen und Weiterbildungen, die Begleitung zu potenziellen Arbeitgebern, Betriebspraktika und nicht zuletzt das sogenannte Transferkurzarbeitergeld. Wie es den Mitarbeitern in den Transfergesellschaften ergeht, darüber sprechen wir nach der Pause mit Peter Behrendt.
Wie, noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de. www.lora924.de. Oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefon 480-2851. 480-2851 in München. LoRa München, Ihr freies Radio auf der 92.4.
Wir sind zurück bei Arbeitswelt im Wandel, heute mit dem Thema Transfergesellschaften. Mein Studiogast ist der Unternehmensberater Peter Behrendt von Weida AG. Sobald sich bei einem Unternehmen eine Schieflage andeutet, wird über eine Transfergesellschaft nachgedacht. Transfergesellschaften verfolgen den Zweck, von Arbeitslosigkeit bedrohte Mitarbeiter eines Betriebes in neue Beschäftigungsverhältnisse zu vermitteln. Das ist geregelt über das Sozialgesetzbuch 3 und wird finanziert über Transferkurzarbeitergeld. Wir haben bisher noch gar nicht über die Mitarbeiter gesprochen, wie es denen in der Transfergesellschaft ergeht. Wie sieht es mit den Qualifizierungen aus? Können sich die Mitarbeiter die Qualifizierungen oder Schulungen selbst aussuchen?
Ja, wir fordern schon während der Informationsveranstaltungen zu Transferprojekten die Menschen auf, frühzeitig selbst darüber nachzudenken, welche Qualifizierung sie denn vielleicht möchten. Die müssen natürlich in einem Zusammenhang mit ihren beruflichen Möglichkeiten und der Perspektive stehen und müssen finanzierbar sein. Also wenn jemand auf die Idee kommt, er möchte vielleicht Arzt beruflich werden. Surflehrer werden und möchte jetzt auf was weiß ich, Hawaii einen entsprechenden Kurses machen, werden wir den kaum zulassen können. Aber ansonsten prüfen wir immer und sind dankbar, wenn wir solche Vorschläge bekommen.
Man hört ja immer wieder, dass die Bewerber sich Schulungen reinziehen müssen, wo sie lernen, einen Lebenslauf zu schreiben. Ich habe das auch mal mitgemacht. Ich habe da gelernt, dass eine Frau beim Passfoto eine Bluse mit Kragen tragen soll. Nun, unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel trägt keine Blusen, sie trägt Rundausschnitt. Und die ganze Nation, zumindest der weibliche Part, macht es ihr nach. Fernsehsprecherinnen, andere Politikerinnen und so weiter. Schön, die haben alle schon einen Job und müssen sich aktuell auf keinen mehr bewerben. Aber sollen solche Kleidungsformen wirklich zielführend sein?
Nein, sind sie sicherlich nicht. Man kann auch immer wieder darüber streiten, wie ein Lebenslauf aussehen muss.
Vorwärts oder rückwärts?
Vollkommen richtig. Es gibt, ich will da jetzt nicht drauf eingehen, weil das ist auch ein Bereich, in dem ich mich eigentlich ganz gut auskenne. Insgesamt muss die Gesamtbewerbung stimmen. Sie muss authentisch sein, sie muss auf den Menschen, der sich bewirbt, zugeschnitten sein und ähnliches. Und das bedarf schon durchaus eines bestimmten Wissens und auch einer Kompetenz eines Fachmanns oder einer Fachfrau. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass selbst Mitarbeiter in Personalabteilungen sich schwer tun, eine ordentliche Bewerbung auf sie zugeschnitten zu verfassen und zu erstellen. Insofern gehört unbedingt ein Bewerbungstraining, ein Bewerbungsseminar zu der Grundausstattung der Beratung, die wir durchführen. Und wird in aller Regel auch sehr, sehr gern angenommen. Da wird wirklich auf einem hohen Niveau ein Bewerbungstraining durchgeführt und die Menschen vorbereitet auf sowohl die formale Bewerbung als auch auf die Bewerbungsgespräche.
Wobei wir dann wieder bei der Zertifizierung sind. Wie qualifiziert soll oder muss das Beratungspersonal in den Transfergesellschaften sein?
Es gibt auch eine Zertifizierung für den Transferberater. Das ist aber keine Pflicht. Das ist eine Geschichte, die eingeführt wurde im Zusammenhang mit dem TÜV, Club Rheinland und der PEAG. Das hat sich so nicht durchgesetzt, weil einfach auch viel zu teuer. Es gibt aber auf der anderen Seite durchaus Selbstverpflichtungen der Transferträger, dass ein Berater, der eingesetzt wird, über eine mehrjährige Erfahrung verfügen muss in dem Bereich entweder als Transferberater oder artverwandten Berufen, zum Beispiel als Personalberater oder auch als Betriebsrat. Ich will nur ein Beispiel nennen, ich komme wieder auf Praktika zurück. Der Gesamtkonzern-Betriebsratsvorsitzende des Praktika-Konzerns, Thomas Müller, ist mittlerweile Berater bei der Bob-Transfer. Weil es war allen klar und auch die Bundesagentur hat da nichts gegen einzuwenden, dass der genügend qualifiziert ist für eine solche Arbeit. Und da gibt es ähnliche Beispiele.
Mit welchen Gehaltseinbußen müssen die Kollegen rechnen, wenn sie über eine Transfergesellschaft vermittelt werden? Gibt es da Zahlen?
Schwierig. Erstmal kann man natürlich formal sagen, wenn jemand in die Arbeitslosigkeit gerät und nicht innerhalb kürzester Zeit vermittelt ist, muss er schon vom Gesetz her Gehaltseinbußen akzeptieren. Das ist in der Transfergesellschaft erstmal nicht so. Es wird in dem dreiseitigen Vertrag, der geschlossen wird, ein Brutto-Sollentgelt festgelegt. Dieses Brutto-Soll wird einfach errechnet aus den letzten 12 Monaten der Beschäftigung. Und dieser Betrag ist auch der Betrag, den der Teilnehmer in einer Transfergesellschaft, wenn er sich bewirbt, darauf pochen kann, dass er den gerne auch haben möchte innerhalb der Transferzeit. Wenn er während der Transferzeit aber keinen Job angeboten bekommt, der dieses entsprechende Entgelt gewährt und dann immer wieder deshalb darauf verzichtet, wird er dann später natürlich in die Arbeitslosigkeit verfallen und hat danach die gesetzlichen Drücke. Ich sage es mal einfach so, es gibt auch hier wiederum Arbeitsplätze, vor allen Dingen im Bereich, sagen wir mal, Stahlarbeiter, metallverarbeitende Unternehmen und ähnlichen, die sehr viel Geld verdient haben. Ich nehme so ein Beispiel Opel am Band, die haben richtig gut verdient und da kann ich einfach nur sagen, die werden nicht wieder so viel Geld verdienen. Ich würde einfach sagen, die Orientierung ist das Entgelt, das im Moment am Markt üblich ist. Da mag man jetzt der ein oder andere jetzt sagen, ich habe mich gedrückt, aber das ist einfach so. Wir haben bestimmte Gehälter und Entgelte, die gezahlt werden. Und wenn jemand in einem Transferprojekt ist und sagt, ich habe aber in der Vergangenheit 1.500 Euro mehr verdient, was durchaus passiert, dann kann es sein, dass einer sagt, ja gut, dann bleib doch da. Das ist eine schwierige Geschichte. Und wir haben halt freie Verhältnisse am Arbeitsmarkt, Vertragsfreiheit. Und man kann durchaus sagen, also zwischen 10-20% wird man schon sicherlich einbüßen müssen. Es gibt da die Ausnahmen. Absolute Experten auf einem Gebiet werden auch in Zukunft nie Probleme haben.
Wie ist denn die Zielsetzung des Beratungspersonals? Werden die nach Vermittlungen beurteilt? Das Ergebnis solcher Beratungen kann man sich ja dann unschwer vorstellen.
Natürlich spielt die Vermittlung auch eine Rolle. Wenn ich einen Berater habe, der sich total gut gekümmert hat um die Leute und die Leute ihm das alle attestieren, der aber überhaupt keinen vermittelt, dann würde ich sagen, Ziel verfehlt. Wenn jemand aber die Vermittlung so vorantreibt, wie es mitunter Berater der Arbeitsagentur machen, die Leute danach messen, wie viele Bewerbungen sie in der Woche geschrieben haben und eigentlich nur noch, sag mal, der Hatz, die sie vorher in ihrem alten Beschäftigungsverhältnis hatten und dem Stress, dem sie ausgesetzt waren, jetzt in der Transfergesellschaft fortführen zu lassen, so ist das sicherlich der falsche Weg. Und wir würden solche Berater rausnehmen. Ich habe es schon gesagt, das Kümmern, das auch Trauerarbeit verrichten, nachdem man einen liebgewordenen Job verloren hat, beziehungsweise aus seinem sozialen Umfeld in der Arbeitswelt gerissen wurde, gehört für mich genauso dazu wie die Fähigkeit, die richtigen Arbeitsplätze am Markt zu finden, in die dieser Mensch wieder hinein könnte.
Was passiert, wenn die Leute nach Ablauf der BEE immer noch nichts gefunden haben? Dann sind sie auf 80% netto angelangt und bekommen davon dann 67%. Wie geht's dann weiter?
Also es ist ja so, dass der Mensch, der in die Arbeitslosigkeit in ALG 1 kommt, entweder 60% oder 67%, je nach Familienverhältnis, seines Bruttosollentgelts der letzten 12 Monate in der Arbeitslosigkeit bekommt. Wenn er vorher in Transfer war und dieses Entgelt, das er erhält in der Transfergesellschaft, sich verringert, so hat er keine Nachteile in der Arbeitslosigkeit dadurch, da das im dreiseitigen Vertrag festgelegte Bruttosollentgelt die Basis für die Berechnung des Arbeitslosengeldes ist. Also er hat keine Einbußen, sondern er bekommt genauso viel danach im Monat, wie er bekommen hätte, wenn er sofort in die Arbeitslosigkeit gegangen wäre.
Nun wird in die Transfergesellschaften eher das ungeliebte Personal der Firmen entsorgt. Also konkret Schwerbehinderte, Frauen in Teilzeit und die älteren Mitarbeiter. Wird darauf geachtet, dass auf dieses Personal in den Transfergesellschaften dann besonders geachtet wird?
Erstmal ist es in aller Regel nicht so, dass in einer Transfergesellschaft genau solche Menschen entsorgt werden. Sondern nehmen wir ein Beispiel, Werks- oder Betriebsschließung Opel in Bochum. Dort wird die gesamte Belegschaft entlassen oder allen steht die Möglichkeit, in die Transfergesellschaft zu gehen, offen. Sie haben natürlich recht, dass wir immer mit einer Reihe von Schwerbehinderten oder Gehandicapten oder besonders alten Menschen zu tun haben. Bei Praktika haben wir das so gemacht, dass die ehemalige Verantwortliche im Betriebsrat für Schwerbehinderte, dass wir die auch im gesamten Transferprojekt verantwortlich mitlaufen lassen haben für die Behinderten und insofern auch die Kompetenz brauchten. Das fehlt, muss man häufig sagen, den Transferträgern da mitgehen zu können. Was anderes sind die etwas älteren Menschen. Hier muss man sehen, auch wenn ganz deutlich und offiziell wird es auch immer so dargestellt von der BA, es um die Vermittlung geht, so wird hinten raus eigentlich in aller Regel akzeptiert, wenn man sagt 59 plus, da sehen wir jetzt zu, da macht er noch ein Jahr Transfer und dann hat er noch 2 Jahre Arbeitslosengeld. Und dann ist er ja im Prinzip schon bei der Rente. Wir reden da regelrecht von Perspektivrentnern und das wird auch durchaus von der Agentur so akzeptiert.
Transfergesellschaften sind nach der Kurzarbeit das zweite Auffangnetz zwischen Job und Arbeitslosigkeit. In den Transfergesellschaften werden entlassene Arbeitnehmer bis zu einem Jahr lang angestellt. Die Gesellschaften, meist getragen von gewerkschafts- oder arbeitgebernahen Instituten, sollen die Arbeitnehmer qualifizieren und in Arbeit vermitteln. Dabei zahlt die Arbeitsagentur bis zu 67% des letzten Gehalts weiter. Der Arbeitgeber stockt auf bis zu 80% bis 90% auf. Der Vorteil für die Politik und Agentur für Arbeit, die Mitarbeiter der Transfergesellschaften tauchen in keiner Arbeitslosenstatistik auf. Welche Möglichkeiten der Betriebsrat hat, Transfergesellschaften zu gestalten, darüber sprechen wir nach der Pause mit Peter Behrendt.
Was wir brauchen, ist nicht Wohltätigkeit, sondern Gerechtigkeit. Aldous Huxley.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Yeah. Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Transfergesellschaften. Mein Studiogast ist der Unternehmensberater Peter Behrendt von Weider AG. Transfergesellschaften zu gründen ist heute ein üblicher Weg geworden, wenn Firmen in eine Schieflage gekommen sind. Zwar ist eine Transfergesellschaft für das Personal befristet, maximal auf 12 Monate, aber diese Gesellschaften verlängern darüber die Bezüge. Sollte jemand aus einer Transfergesellschaft nicht vermittelt werden, so bekommt sie oder er danach noch Arbeitslosengeld. Viele Firmen, die Transfergesellschaften einrichten, sind größere Firmen, die auch einen Betriebsrat haben. Welche Möglichkeiten hat der Betriebsrat bei der Ausgestaltung von Transfergesellschaften?
Große Möglichkeiten. Es ist vorgesehen, im Rahmen der Aushandlung der Bedingungen einer Transfergesellschaft, dass der Betriebsrat aktiv daran mitarbeitet. Das heißt, es wird ein Sozialplan erweitert um die Möglichkeiten der Transfergesellschaft, beziehungsweise es wird ein Transfersozialplan eingerichtet, beziehungsweise ein Interessensausgleich formuliert. Hier können durchaus weitgehende, auch soziale Maßnahmen bestimmt werden, über die dann der teilnehmende Mitarbeiter verfügen kann. Wenn wir starke Betriebsräte haben, kriegen wir in aller Regel auch starke Transferergebnisse. Das fängt zum Beispiel schon damit an, dass, um auch vielleicht die Bundesagentur, die ist dann gar nicht so böse darum, zufriedenzustellen, wird eine Sprinterprämie formuliert.
Was bedeutet das?
Sprinterprämie ist, wer besonders schnell in einem neuen Arbeitsverhältnis ist, also da rein sprintet, der bekommt einen Teil des Geldes, das für den Arbeitgeber eingespart wird, als Sprinterprämie ausgezahlt. Beispiel bei,
Als zusätzliche Abfindung.
Das heißt, er geht in seinen neuen Job, er hat vielleicht 12 Monate, wie üblich, einen vollen Satz Transferanspruch gehabt. Nach 2 Monaten findet er eine Beschäftigung. Dann würde er für die restlichen 10 Monate einen Teil des eingesparten Geldes erhalten als Sprinterprämie. Um das mal einfach so Beispiele zu nennen, ein durchschnittliches Entgelt eines Mitarbeiters, meinetwegen im Verkauf, dürfte sein ungefähr 750 Euro pro Monat an Sprinterprämie. Wenn das 10 Monate sind, ist es ein ordentlicher Betrag.
Transfergesellschaften sind meist große Firmen. Wie sieht es denn da mit der Mitbestimmung aus? Kann in einer Transfergesellschaft ein Betriebsrat gewählt werden? Ab 5 Beschäftigten im Betrieb kann man ja einen Betriebsrat wählen.
Nein, bei Transfergesellschaften gibt es diese Möglichkeit nicht. Die Bedingungen des Betriebsverfassungsgesetzes sind da einfach nicht erfüllt. Die Transfergesellschaft ist damit nicht erfasst, weil es keinen Betriebszweck in dem Sinne hat, wie vorgesehen gesetzlich. Es gibt aber eine andere Möglichkeit. Auch hier gehe ich wieder auf Praktika zurück. Erstens haben wir sehr enge Kontakte über den gesamten Zeitraum zu den Gesamtbetriebsräten. Wir haben immer Rücksicht genommen auf die Wünsche dieser Betriebsräte. Man musste feststellen, je schneller ein Betriebsrat, der nun selbst betroffen war, aus der Transfergesellschaft heraus war, umso schneller entschwand auch das Interesse dieser Menschen, dann noch etwas zu tun. Aber es gab einige, die ganz lange dabei waren. Und wir sind sogar dazu übergegangen, einen sogenannten Mitbestimmungsbeauftragten zu, wir haben ihn uns ausgesucht aus den Betriebsräten. Natürlich haben die anderen Betriebsräte gesagt, okay, der könnte es sein, aber wir haben uns den trotzdem ausgesucht und haben den dann auch finanziert. Das heißt, der ist bezahlt worden, zum Teil von den Insolvenzverwaltern zur Hälfte und zur anderen Hälfte von den Transferträgern und war dann im Prinzip das vermittelnde Organ, der also wirklich versucht hat, die Interessen der Mitarbeiter weiterhin zu vertreten. Dann gibt es die Beiräte. Die Beiräte, auch da sollten die Betriebsräte von sich aus darauf achten, dass sie schon von der Institution her aufgenommen und vorgesehen sind. Dort wird eben Arbeitgeber vertreten sein, dort wird unter Umständen, je nachdem wie groß die ganze Geschichte ist, ein Gewerkschaftsvertreter drin sein, ehemaliger Betriebsrat und eben auch der Transferträger, der die Transfergesellschaft führt.
Also einen eigenen Betriebsrat gründen, das geht in einer Transfergesellschaft nicht. Hat denn der Betriebsrat, der das Personal abgegeben hat, noch eine Mitsprache? Bei Teilschließungen zum Beispiel?
Bei Teilschließungen geht das. Weltbild. Da haben wir, ich nehme die Gesellschaft Weltbild Plus, die in München ansässig war. Die Gesellschaft ist in die Insolvenz gegangen, ist dann aus der Insolvenz zumindest ein Teil der Filialen aufgekauft worden von einem Investor. Und die Transfergesellschaft, die bundesweit mit einer relativ kleinen Anzahl von Menschen arbeitet, es sind nur gut 200 Menschen, die in dem Filialsystem Weltbild Plus in die Transfergesellschaft hineingekommen sind, die auch dann über 14 Monate langsam da eintröpfelten, sind vertreten von dem bisherigen und auch weiter bestehenden Betriebsrat von Weltbild Plus. Einer der Betriebsräte wird vom Gesamtbetriebsrat immer dafür auserkoren, diese Aufgabe zu übernehmen, hat keine echten Vertretungsbefugnisse wie ein Betriebsrat in einem normal funktionierenden Unternehmen. Wir beziehen ihn aber eigentlich in alle Entscheidungen ein. Und alle Beschwerden, die uns bekannt werden von Mitarbeitern über den Betriebsrat, nehmen wir sehr ernst und gehen auch darauf ein und gehen teilweise sogar so weit, dass wir dem Betriebsrat Vorschläge machen, wie bestimmte Dinge angegangen werden können.
Nun gab es ja das Thema Schlecker. Schlecker hat hauptsächlich Frauen beschäftigt. Aber genau die haben damals keine Transfergesellschaft bekommen. Wie steht denn die Fachwelt heute dazu?
Ja, die Fachwelt stand eigentlich auch damals für ein Transferprojekt.
Aber genau Frauen haben es nicht bekommen.
Ist richtig. Wir waren uns zu 99% sicher, das ist durch. Es hat Maßnahmen gegeben, die unbedingt erforderlich sind, um ein Transferprojekt durchzuführen. Nämlich, es gibt zwei Maßnahmen, um überhaupt Mitglied werden zu können in einer Transfergesellschaft. Zum einen, man hat an einem Profiling-Seminar teilgenommen. In diesem zweitägigen Seminar wird Ihnen mitgeteilt, welche Rechte und Pflichten Sie in einer Transfergesellschaft haben. Und es wird eine kleine Eignungsdiagnostik durchgeführt, was so Aufschluss darüber gibt, was für Perspektiven diese Menschen in Zukunft haben werden. Und der dreiseitige Vertrag muss unterschrieben sein. Wenn diese beiden Komponenten da sind, kann jeder eintreten. Das ist beides schon passiert. Bei Schlecker. Alle, die eintreten wollten, haben unterschrieben. Ich weiß die genaue Quote nicht mehr. Ich meine, es wären ungefähr bei 80% gewesen. Es war klar, dass 3 bis 4 Tage später das Transferprojekt beginnt. Und dann kam die FDP. Die FDP, die das Gefühl hatte, zu diesem Zeitpunkt unbedingt was tun zu müssen, damit sie wieder ins Rampenlicht treten können. Das war einmal Rösler. Der hat sich noch einigermaßen bedeckt gehalten. Und dann gab es die ehemaligen Minister Zeil und Bode, einmal Niedersachsen und einmal Bayern, die die Bremse getreten haben. Wenn Niedersachsen zugestimmt hätte, wäre schon im ersten Ansatz das Transferprojekt durch gewesen. Danach gab es noch mal eine Initiative aus Nordrhein-Westfalen, dem sich interessanterweise auch Bayern angeschlossen hatte und gesagt hatte, wo wir nicht unbedingt mit gerechnet haben, aber Seehofer zu dem Zeitpunkt gesagt, das machen wir mit, wenn. Und dann ging es, das war Nordrhein-Westfalen, Bayern selbst und ein drittes Bundesland. Wenn die mitspielen, dann macht Bayern auch mit. Und dann trat Bode auf und sagte auch wieder nein. Das hat der FDP letztlich nicht geholfen, das wissen wir alle. Aber ich will darauf hinweisen an der Stelle, es gibt zum Jahrestag 2013, hat der KDA, Kirchlicher Dienst in der Arbeiterwelt, ein Schreiben an die ehemaligen Minister, wo er darauf hingewiesen hat, was die FDP für ein mieses Spiel gespielt hat. Und zwar davon ja auch gesprochen haben, dass es jetzt in erster Linie darum ging, dass diese Frauen, es wurde immer von den Schleckerfrauen gesprochen, was ja auch teilweise als diffamierend genannt wurde, aber es waren halt fast auch wenigstens die an der Front standen, nur Frauen. Aber der Witz ist, es sind nicht nur diese 10.000 Frauen entlassen worden, sondern das ganze Unternehmen ist ja zerschlagen worden. Das waren insgesamt 25.000 Mitarbeiter, die alle ihren Arbeitsplatz verloren haben. Und es ging um ungefähr 75 Millionen Bürgschaft. Die sollte auf keinen Fall gegeben werden, obwohl es der zuständige Insolvenzverwalter Geiwitz fast sichere Investoren hatte. Als aber klar war, dieses Transferprojekt wird nicht stattfinden, haben die Investoren sich sofort zurückgezogen. Wenn die Investoren gekauft hätten, wäre die Bürgschaft sowieso nicht fällig geworden. So ist aber stattdessen ein Aufwand entstanden, der bei, ich glaube, gut 150 Millionen Euro stand, also ungefähr doppelt so viel, wie eine Bürgschaft gekostet hätte. So viel ist dann an Kosten auf die BA zugekommen. So viel zum Fall Schlecker. Das wäre das erste Projekt auf Basis von Kooperation und Koordinierung gewesen. Wir haben damals die Truppen schon zusammen gehabt, die wir dann für Praktika gebraucht haben.
Transfergesellschaften sind eine gute Sache, wenn es nach einer Firmenpleite darum geht, das freigewordene Personal an andere Arbeitsstellen zu vermitteln. Die Mitarbeiter erhalten dort längstens 12 Monate Transferkurzarbeitergeld und sollten sie in dieser Zeit keinen neuen Job finden, anschließend noch Arbeitslosengeld. Man muss aber auch das Glück haben, dass überhaupt eine Transfergesellschaft gegründet wird. Bei der Schlecker-Pleite wurde dies von der Politik verhindert. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Transfergesellschaften. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch an meinen Gast Peter Behrendt. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs.